ARD.
Ich hatte aber zu der akademischen Gemeinschaft immer so einen rätselhaften Abstand, den habe ich lange Zeit gar nicht verstanden und dachte, das sind doch alles super nette Menschen, interessante Menschen, die denken und schreiben tolle Sachen. Diesen Habitus, dieser gespaltene Habitus, nennt das ja Pierre Bourdieu, über den auch viel gesprochen wird inzwischen, ne? Dieser Abstand zwischen Herkunftswelt und dann eben der Welt der Ankunft, der war mir nicht bewusst, den habe ich nur gespürt. Der war da, aber ohne Sprache und ich glaube, das macht es halt doppelt schwer. Ne? Es ist so ein Rucksack, den man so mit sich rumträgt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Die Gegenwart von Büchern, die schätzen wir von Orte und Worte natürlich besonders. Und in dieser Folge sind wir umringt von Büchern. Denn Nadine, du warst mit der Schriftstellerin Daniela Dröscher in der Berliner Staatsbibliothek. Hallo Nadine.
Hallo. Ja genau, so war's.
Das ist ja natürlich ein Ort, den wir lieben, mit über 12 Millionen Büchern, mit Zeitschriften, mit Zeitungen, mit Datenbänken. Also jede Menge Stoff zum Recherchieren und Stöbern oder einfach zum Lesen. Was hat euch aber dahin geführt?
Daniela Dröscher hat hier in der Staatsbibliothek, in dem Gebäude am Potsdamer Platz, tagelang, wochenlang, ach monatelang gesessen und gelernt und gearbeitet. Das war, als sie noch eine Laufbahn an der Uni einschlagen wollte. Hier hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben und auch für die anschließende Promotionsprüfung gelernt. Und ihr neuer Roman, Junge Frau mit Katze, macht diese Erfahrung zum Ausgangspunkt der Geschichte. Denn diese Geschichte erzählt von der Literaturwissenschaftlerin Ela, die gerade ihre Doktorarbeit geschrieben hat und nun wie eine Besessene lernt und arbeitet und sich auf die mündliche Verteidigung der Dissertation vorbereitet. Also Erinnerungen und Literatur verschränken sich hier nicht nur in unserem Gespräch über Junge Frau mit Katze, sondern auch im Buch selbst. Das, was Daniela Dröscher erzählt, trägt wieder viele Spuren ihrer eigenen Biografie. Wie schon in ihrem Erfolgsbuch Lügen über meine Mutter von 2022.
Ah ja, das habe ich auch total gerne gelesen. Das war wirklich bemerkenswert, wurde zum Bestseller, kommt nächstes Jahr auch in die Kinos. Es wurde gerade verfilmt. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt darauf und war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Da geht es ja um eine junge Erzählerin namens Ela. Die erinnert sich an ihre Kindheit mit einer übergewichtigen Mutter. Also da geht es um eine Auseinandersetzung mit Körper, mit Idealbildern, mit Klasse und Diskriminierungsmustern. Inwiefern knüpft denn Daniela Dröscher in ihrem neuen Roman daran an?
Ela ist auch jetzt wieder die Erzählerin. Es ist, wenn man so will, ein bisschen wie eine Fortsetzung. Als erwachsene Erzählerin stellt Ela fest, ich zitiere mal, es gibt mehr Ähnlichkeiten zwischen uns, also zwischen ihr und der Mutter, als zu vermuten wäre. Was nicht erstaunlich ist, hat doch mein Körper lange Zeit im Schatten ihres Körpers gelebt. Also diese Auseinandersetzung mit der Mutter ist auch wieder dabei, wenn auch diesmal aber nur im Hintergrund. Die Mutter ist diesmal eine Nebenfigur. Was beide Romane aber gemeinsam haben, es geht wieder um den weiblichen Körper. Das ist ein zentrales Motiv im Schreiben von Daniela Dröscher. In Lügen über meine Mutter stand ja der Mutterkörper im Zentrum, der durch den eigenen Ehemann auch, durch Elas Vater eben permanenter Kritik ausgesetzt war. Und diesmal in Junge Frau mit Katze steht Elas Körper im Mittelpunkt. Der macht plötzlich mitten im Promotionsstress nicht mehr das, was er soll. Sie bekommt Herzstolpern, Heiserkeit, Hautausschlag, also alles rätselhafte Symptome, die Ela jetzt von Arzt zu Arzt pilgern lassen, während sie versucht, ihr hohes Arbeitspensum beizubehalten. Eine Katzenhaarallergie wird unter anderem vermutet. Das wäre besonders schlimm für Ela, denn sie teilt ihre kleine Wohnung mit einem Kater, deshalb auch der Titel. Ja, es ist wieder ein autofiktionaler Roman. Und ich weiß, diesen Kater Sir Wilson, den hat es wirklich gegeben. Also ein autofiktionaler Roman ist das wieder, der erneut viele Fragen stellt zur Leistungsgesellschaft, zu Klasse und Herkunft und den eigenen Dämonen und alles wieder mit der nötigen Portion Selbstironie und Humor.
Sir Wilson ist auf jeden Fall ein großartiger Name.
Finde ich auch.
Kater, finde ich. Das muss man sich mal merken. Ihr sprecht darüber jetzt an einem Schauplatz des Romans, eben in der Bibliothek, in der Stabi. Aber sag mal, ich habe mich gerade erinnert, als ich selber da mal gearbeitet habe, zu Zeiten meines Studiums, man musste ja immer total leise sein. Also Handy aus, am Computer den Ton runter. Wie konntet ihr denn da ein Interview führen?
Ja, wir haben uns natürlich nicht in den Lesesaal gesetzt, da wo alle ganz konzentriert an ihren Tischen vor sich hin arbeiten, sondern wir haben uns im weitläufigen, verwinkelten Foyer aufgehalten und uns da eine Ecke gesucht. Wobei auch hier, selbst hier stehen ja Arbeitstische und selbst hier arbeiten Leute. Aber wir haben da eine ganz gute Ecke gefunden für uns, wo wir reden konnten.
Also Daniela Dröscher und Nadine unterhalten sich über Junge Frau mit Katze in der Staatsbibliothek zu Berlin am Potsdamer Platz.
Dann gehen wir mal rein, ne? In die Staatsbibliothek.
Mit welchem Gefühl gehst du hier rein?
Es kommen sofort Erinnerungen hoch bei mir. Ja. Jetzt gehen wir hier durch eine Drehtür. Moment.
Ja, es kommen Erinnerungen hoch, ne?
Ja, an meine Zeit, als ich die Magisterarbeit geschrieben habe tatsächlich.
Ja.
Und ich weiß, dass ich immer mit dem Gefühl auch hierher gekommen bin, sehr oft, was ich jetzt auch hatte, nämlich sehr gehetzt und später, als ich dachte und so. Und irgendwie erinnere ich mich an sehr anstrengende, lange Tage hier. Mhm. Ich war immer oben, zwischen den Bücherregalen. Wie geht's dir? Mit welchem Gefühl gehst du hier rein?
Ja, also mein Körper erinnert sich und das sind durchaus ambivalente Gefühle. Also ich habe diesen Raum immer oder diesen Ort immer sehr, sehr geliebt. Naja, so konzentrierte Menschen, die denken und lesen und interessante Dinge studieren. Irgendwie ist das ein total poetisches, schönes Bild. Aber es sind auch müde Körper. Also ich erinnere mich an eine unglaubliche Müdigkeit, die ich damals gar nicht verstanden habe. Jetzt durchs Buch habe ich sie noch mal besser verstanden oder überhaupt durch diesen soziologischen Blick. Genau, und diese Müdigkeit und das ist, dass ich unbedingt gleich einen Schokoriegel will. Daran erinnere ich mich so. Und an den schlechten Kaffee und an die Diskussion darum, wohin geht es zur Mittagspause. Das war mein großes Politikum.
Stimmt, hier gab es ja auch lange überhaupt nichts in der Nähe, ne?
Nee, es gab ganz wenig. Es gab so eine nicht so wirklich gute Kantine. Und dann war immer die Diskussion, gehen wir zur Filmakademie, zur DFFB, hoch oben am Potsdamer Platz. Das war irgendwie fancy und ganz, ganz lecker, aber teurer. Oder gehen wir ins Verteidigungsministerium? Und dann musste man aber zwischen den Soldaten sitzen. Da wollten meine Freunde immer hin, weil die Portionen größer waren. Das war sozusagen, das sind die ersten Sachen, an die ich denken musste. Na, und dann diese ewig langen Tage, ne? Ewig lang. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie lange du hier dann saßt, aber ich habe ja teilweise über 10 Stunden. Ne?
Ja, ich erinnere mich noch, dass ich teilweise auch die Zeit völlig vergessen habe. Und dann auch vergessen habe, teilweise zu essen und gar nicht auf die Uhr geguckt habe und irgendwann dann festgestellt habe, oh, gleich schließt die Bibliothek.
Ja, so ein bisschen gruselig auch im Nachhinein, ne? Wie lange man da so still und diszipliniert saß. Aber klar, das ist auch, also man kann total gierig werden, finde ich, im Forschen und Lernen. Und ich wollte dann auch alles wissen und dieser Querverweis und so. Also so eine richtige Ökonomie hatte das auch nicht, ehrlich gesagt. Das muss man ja auch lernen.
Man verliert sich tatsächlich auch ziemlich schnell, ne?
Ja, ja, und wenn dann noch der Perfektionismus mit dabei ist, den hatte ich ja auch.
Kenne ich auch. Ne?
Und wo beginnt etwas und wo endet das? Und das Schreiben selbst. Ich fand das alles sehr kompliziert und habe aber lange Zeit wirklich einfach gar nicht kapiert, wieso und warum. Ich dachte, das bin ich.
Erstmal Schokoriegel besorgen oder wie?
Tja, am Automaten, da gibt es nur Bürodinge, die sind natürlich auch. Ja, ja, also
Post-it. Den gab es damals noch nicht.
Der ist neu.
Dann machen wir uns erstmal ans konzentrierte Arbeiten.
Richtig.
Und suchen uns eine Ecke hier.
Ja, der hat so eine Weite, ne, dieser Ort. Fenstern und diese Architektur ist einfach jetzt so was Großzügiges, Konzentriertes.
Ja.
Ich liebe den ja sehr.
Ja. Hier scheint die Sonne rein. Das ist doch sehr schön. Dann können wir in der Sonne sitzen, ohne draußen zu sein. Es gibt einen Schokoriegelautomaten. Gut versteckt.
Die 63, ich ziehe mal einen mit hier. Und jetzt?
Wow. Es funktioniert sogar. So, ich probiere mal die 51.
Knapp, oder?
Wir haben uns jetzt hier so eine Ecke gesucht, lassen uns von der Sonne bescheinen, sind frisch gestärkt mit Schokoriegel. Warum hast du diesen Ort vorgeschlagen?
Hier habe ich tatsächlich größtenteils meine Dissertation geschrieben, um die geht es ja im Buch. Und der Ort ist verknüpft mit ganz vielen widersprüchlichen Gefühlen. Also es war ein Zuhause lange Zeit, ein Zuhause für das Denken, für das soziale Miteinander. Aber es war immer wieder auch mal ein feindlicher Ort, weil ich mich zwischendurch total verloren gefühlt habe und dachte, so ist viel zu viel an Wissen, wie kriege ich meinen Stoff zu fassen und so. Und dieses Forschen und Denken kann ja total einsam sein, ne? Also wenn man nicht in so einem Zusammenhang steckt. Ich hatte dann erst später so einen Graduiertenkolleg, in dem ich immer zu Gast sein konnte oder von dem ich Teil war. Es ist schon interessant, dass ich sage, dass ich zu Gast sein konnte. Nein, nein, nein. Also ich war dann Teil eines Graduiertenkollegs in Potsdam. Und ich hatte aber zu der akademischen Gemeinschaft immer irgendwie so einen rätselhaften Abstand. Den habe ich lange Zeit gar nicht verstanden und dachte, das sind doch alles super nette Menschen, interessante Menschen, die denken und schreiben tolle Sachen. Und ja, diesen Habitus, dieser gespaltene Habitus, nennt das ja Pierre Bourdieu, über den auch viel gesprochen wird inzwischen, ne? Dieser Abstand zwischen Herkunftswelt und dann eben der Welt der Ankunft, der war mir nicht bewusst, den habe ich nur gespürt. Der war da, aber ohne Sprache. Und ich glaube, das macht es halt doppelt schwer. Das ist so ein Rucksack, den man so mit sich rumträgt.
Also sich eigentlich immer ein bisschen fremd fühlen, ne? Aber gar nicht so genau wissen, woher das eigentlich kommt. Diese Entfremdung passiert ja gleichzeitig auch von der Familie, weil von der Herkunft her gibt es diese Art von Bildung nicht. Und dadurch entfremdet man sich eigentlich so zu beiden Seiten. Ne?
Ja, und irgendwann war dieses Verlorensein zwischen den Klassen, wenn man so möchte. Inzwischen mache ich das ja produktiv und sage, ich habe eben zwei soziale Welten in mir, ne? Und das kann ganz herrlich miteinander tanzen und in Kontakt treten. Aber damals war das noch ein namenloses Gefühl und das war eher ein Gefühl der Verlorenheit oder auch der Überforderung. Und daraus ist irgendwann auch wirklich so eine manifeste Krise erwachsen, weil ich mich irgendwann gefragt habe, wer liest es denn, was ich hier schreibe? Und ich glaube, dieser Wechsel ins Literarische und eben auch ins populäre Schreiben, der hat mit diesem Klassenwechsel zu tun, weil ich glaube, ich nur so irgendwie die Verbindung auch halten konnte zu meiner Herkunftswelt. Ne? Also ich habe immer gern studiert, ich habe auch diese Promotion gern geschrieben. Wie häufig in den Wissenschaften sind das dann natürlich begrenzt, ist ein begrenzter Pool an Adressaten und Adressatinnen oder begrenzte Leserinnenschaft. Und
so ein Elfenbeinturmgefühl.
Richtig, das ist der Elfenbeinturm. Ich glaube, so hieß es dann auch manchmal bei meinem Vater, wenn er mich gefragt hat, was ist da eigentlich los mit dir und der Universität? Oder es war schwierig zu erklären, was schreibe ich denn da, was mache ich denn da, über wen schreibe ich, was ist das Thema dieser Dissertation? Ich bin da richtig in Erklärungsnöte gekommen. Also Yoko Tawada, über die habe ich promoviert, eine deutsch-japanische Autorin. Und wenn man fragt, worum geht's da, ist es nicht so leicht zu sagen in so 3-4 Sätzen. Ne? Also da geht es um das Leben in 2 verschiedenen Sprachsystemen, Kulturunterschiede, aber auch um Sprachspiel und die Frage danach, was ist für wen, warum fremd. So, aber das genau ist ja eher eine abstrakte Literatur. Ja, und all das schwingt hier mit, wenn wir hier sitzen und ich bin hier immer wieder gerne, aber ich könnte zum Beispiel nicht meine Bücher hier schreiben. Es gibt einige Kollegen, Kolleginnen, die sitzen hier und beziehen hier ihre Bücher und lesen und schreiben und ich glaube, den müsste ich mir richtig gehen zurückerobern, den Ort, sollte ich mir das jemals wünschen.
In deinem neuen Roman, Junge Frau mit Katze, geht es ja auch genau darum, das ist wieder ein autofiktionales Buch. Mhm. Ela, die Protagonistin, die wir ja auch schon aus Lügen über meine Mutter kennen. Es geht um den Stress, den du gerade beschrieben hast, den Druck und den Stress. Sie schreibt ihre Dissertation oder hat sie gerade beendet. Die Verteidigung steht an. Sie erlebt jetzt etwas, was Panik verursacht, denn ihr Körper bricht nach und nach zusammen. Also sie hat ganz komische Symptome. Halskratzen, Herzstolpern und plötzlich weiß sie nicht mehr so richtig, was los ist mit ihr und sie funktioniert einfach nicht mehr. Was passiert da mit ihr?
Ja, ich glaube, so viel kann ich verraten. Bereits in der Mitte des Buches erfahren wir, sie hat eine Autoimmunkrankheit entwickelt. Das ist eine stressinduzierte Krankheit, nennt man es, glaube ich. Also der Stress spielt eine gewaltige Rolle. Das ist aber eben nicht nur ein beruflicher Stress, sondern es ist auch ein emotionaler. Ja, Stress sagt sich so leicht, ne? Also da, für sie ist das tatsächlich so eine existenzielle Not, in die sie da gerät, weil sie dieses Leistungsethos so krass verinnerlicht hat, dass sie denkt, sie darf nicht scheitern, sie darf auch auf diese Abschlussprüfung auf gar keinen Fall verschieben und sie muss sie mit einer exzellenten Note bestehen. Nur so kriegt sie einer dieser sehr begehrten, raren Stellen und das ist ja tatsächlich bis heute in der Wissenschaft so, ist nicht so leicht, ne, eine feste Stelle zu ergattern. Diese Chance, die sich ihr bietet, die muss sie ergreifen, das muss jetzt funktionieren und ja, je stärker sie versucht, den Körper zu peitschen und zu prügeln, das kann man gar nicht anders sagen und ihn durch diese Prüfung irgendwie zu manövrieren, desto heftiger setzt er sich zur Wehr und sagt, das machen wir jetzt nicht, wir machen jetzt Pause und es ist mir egal, was du denkst oder du möchtest. Und an einer Stelle zitiert sie diesen tollen Satz, mein Körper hat andere Ideen als ich. So, ne? Das ist so, der macht halt sein Eigenleben. Der setzt sich zur Wehr, wenn er in ein falsches Leben gesteckt wird oder in ein falsches Lebensmodell, eher gesagt, ne? Also im Kapitalismus lebt sie, da kann ihr auch niemand dabei helfen. Eine Ärztin sagt einmal so schön, eine Pille gegen den Kapitalismus kann ich Ihnen leider nicht geben. Aber es gibt ja doch Spielräume und Handlungsmöglichkeiten und die sieht sie aber nicht im Moment der Krise. Sie sieht nur das Durchhalten müssen.
Das ist wirklich auch heftig zu lesen. Also bei dir ist ja in den Romanen zum Glück auch immer eine große Portion Humor dabei, auch in diesem wieder. Aber trotzdem ist es heftig zu lesen, weil man ja natürlich als Leserin früher versteht, was mit ihr los ist, als sie selber. Dann bürdet sie sich ja noch zusätzlich was auf. Sie lernt dann auch noch eine neue Sprache, Japanisch. Und man liest das und denkt so, meine Güte, jetzt hallo, Pause-Taste. Und gleichzeitig kenne ich aber auch diese Momente und weiß selber, wie schwer es ist, da sich rauszuziehen. Und dass man manchmal so bis an Grenzen geht und immer noch weitermacht, obwohl der Körper eigentlich schon längst sagt, halt bis hierhin und nicht weiter. Was ist da los?
Ja, der Burnout, dieses sehr verbreitete Phänomen, das ihr ja dann auch diagnostiziert wird. Also sie steht da ja mit einem Blumenstrauß an Diagnosen und kriegt das alles nicht zusammen, weil es keine übergeordnete Instanz irgendwie gibt, die das alles zusammenführen kann. Und ja, aber wie gerät sie in diesen Tunnel, in dieses Hamsterrad? Ich glaube, da stecken sehr, 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 sehr viele von uns drin, leider. Und sowas kann sich ja verselbstständigen, ne? Also diese Idee oder diese Deadlines, allein dieses Wort ist schon so schrecklich, ich finde, das sollten wir unbedingt ersetzen, weil da der Tod drin spukt in dieser Bezeichnung. Der Leistungsdruck ist gelernt, erlernt, gemacht, verinnerlicht und von außen lässt sich das, glaube ich, immer total leicht sehen und irgendwie auch sagen so, mach doch einfach mal Pause oder schalte doch mal einen Gang zurück. In unserer Sprache ist der Körper manchmal wie ein Auto. So kommt es mir vor.
Stimmt, ja.
Ne? Und ich glaube, aber wenn wir so einen Schritt zurücktreten und mal so ganz basal schauen, dann hat das wirklich mit dem Verhältnis zum eigenen Körper zu tun, weil der Körper eigentlich der Träger des Geistes ist in ihrer Fantasie, ne? Oder in ihrer Vorstellung. Also sie identifiziert sich ja sehr mit der Wissenschaft oder mit ihrem Beruf und sie will unbedingt ein geistiger Mensch sein und der Körper, ja, der soll halt mitspielen, der soll funktionieren und der ist mit Sicherheit auch immer wieder ein Ort der Freude oder ein Medium der Freude, aber der darf kein Eigenleben haben. Also der ist schon auch in dieser konkreten Körperlichkeit, die im Buch erzählt wird. Mir ist es jetzt erst durch die Rezeption und durch das auf Lesungen sein, ist mir das klar geworden, wie verschämt wir mit unserem Körper umgehen. Also mit den allereinfachsten, natürlichsten Vorgängen. Und ja, der Körper ist das Natürlichste, was wir haben. Aber er steckt in so einem ganz seltsamen Paradox fest, glaube ich. Einerseits gibt es diesen totalen Körperkult. Also es geht darum, ihn zu optimieren oder zu verschönern oder so ihn irgendwie zu bearbeiten, in welcher Form auch immer. Und andererseits sind sozusagen so ganz basale Vorgänge, durch die sich jeder Körper auszeichnet, die werden versteckt und dürfen eher nicht erzählt werden. Und es ist bemerkenswert, wenn sie dann in der Literatur erzählt werden. Das finde ich total faszinierend.
Total, ne? So Körperflüssigkeiten zum Beispiel, ne? Dass da irgendwie auch was passiert. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch, glaube ich, dieses Jahr ein Buch gelesen von Bettina Wilpert, wo sie sehr eindrücklich eine Geburt wirklich mal so beschreibt, wie sie stattfindet, mit allem, was dazugehört. Das liest man eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Und eigentlich ist der Körper ja sowas, ja, du hast es mit einem Auto verglichen, wie eine Maschine, die einfach funktionieren muss. Ne? Wir erwarten vom Körper immer, der muss einfach funktionieren, ohne dass wir groß drauf achten.
Richtig, und das ist wirklich ein sehr feindliches Körperbild, das wir da haben. Und ja, weil du gerade die Darstellung von Geburten erwähnst, ich glaube, das ist wirklich neu. So seit 5, 6 Jahren begegnet uns das immer wieder mal in oftmals autofiktionalen Texten von Autorinnen. Und ich glaube, das ist so überfällig, dass dieses archaische Momentum irgendwie erzählt wird in all seinen Facetten. Es gibt 1000 Arten, ein Kind zu gebären. Und dass das so rausgeschrieben war, nahezu aus dem Kanon oder eben kein Thema sein sollte, ich finde das erstmal bemerkenswert. Und ich freue mich immer, wenn ich so sehr körperliche, sinnliche Szenen in Büchern entdecke. Das finde ich auch total wichtig, den zurück ins Bewusstsein zu erzählen und in seiner Konkretion, in seiner wirklich Physis, in dem blutenden, spuckenden, schwitzenden, sozusagen all das, was dann tendenziell so gern wegretuschiert wird oder so. Und der darf ja alles sein, aber dass er überhaupt sein darf, das ist schon offensichtlich eine Provokation. Also, dass er nicht zum Bild geformt wird, nicht überästhetisiert oder eben dramatisiert. Ne? Also ich erzähle ja auch eine Krankheitsgeschichte, die ist sehr, sehr kompliziert für die Erzählerin. Und wenn, also diese Autoimmunerkrankung, wenn sie nicht behandelt wird, hat man ein richtiges Problem. Aber es ist keine tödliche Krankheit. Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Grauzone. Da wird es literarisch interessant, wenn ich das Gefühl habe, ich berühre eine Struktur im Schreiben, das bin nicht nur ich, das ist größer als ich und es ist eigentlich Teil von Normalität geworden, aber sie ist nicht erzählt. So, dann wird es interessant. Dramatik im Alltag oder alltägliche Dramen oder so, ich glaube, das ist so mein Feld.
Würdest du sagen, der weibliche Körper ist dann nochmal etwas Besonderes? Also weil du auch gerade darüber gesprochen hast, dass in den letzten Jahren da einiges erzählt wurde in der Literatur, auch autofiktional. Ich habe ja das Gefühl, gerade der weibliche Körper ist da mehr im Fokus.
Ja, absolut. Also diese Texte stehen in einer Tradition, die wiederum mit der Autofiktion hat und die konnten wir, glaube ich, lange Zeit nicht sehen und jetzt kann man sie aber sehen und das ist schön und das hat auch damit zu tun, dass wir angefangen haben, den Kanon zu hinterfragen und zu schauen, was haben wir denn gelesen in der Schule, was waren das denn für Texte und wo sind denn unsere Vorbilder oder ich bleibe mal bei mir, wo sind meine Vorbilder? Es gibt diesen schönen Claim Writing the Body aus den 50er, 60er Jahren. Der stand im Zusammenhang mit der sogenannten Bekenntnisliteratur oder Bekenntnislyrik. Anne Sexton, Sylvia Plath, das waren somit die ersten, die eben über Geburten, über Menstruation, über dezidiert weibliche Emotionen wie Scham oder mit Körperlichkeit verbundene Scham geschrieben haben. Und ich glaube, das ist so eine Schneise durch den Kanon und die wird langsam sichtbarer und da reihen sich immer mehr Texte ein und das finde ich total spannend. Also ich freue mich auf alles, was dann noch kommt an Körperlichkeit.
Du schreibst ja schon lange, du hast Theaterstücke geschrieben, Essays, Romane und nun war Lügen über meine Mutter ja dein erfolgreichster Roman bisher. Der ist eben autofiktional, da ging es um die Mutter und um den Körper der Mutter eben, den sehr fülligen, sehr großen Körper der Mutter. Und Ela stand halt immer im Schatten dieses Mutterkörpers. Wann hast du gemerkt, dass du darüber schreiben möchtest, dass du auch autofiktional schreiben möchtest? Was bedeutet dir diese Form des Schreibens?
Ich glaube, wenn man sich meine früheren Texte anschaut, dann ist diese Familienkonstellation eigentlich immer schon da gewesen. Ich habe nur sehr viele Kostüme angezogen oder Perücken oder bin ins 18. Jahrhundert entflohen und sehr viel Schminke und sehr viel, ja, Umwege eigentlich, die mein Schreiben genommen hat. Ich glaube, Lügen über meine Mutter wollte immer geschrieben werden, einfach weil es ja eine sehr, sehr prägende Erfahrung ist, mit einem geliebten Menschen aufzuwachsen, der von allen Seiten und von einem anderen nahen Menschen, nämlich dem Vater, diskriminiert wird. Das ist wirklich, es ist mir erst so mit den Jahren aufgefallen, wie prägend das war, auch weil wir lange Zeit gar nicht über die Diskriminierung dicker oder mehrgewichtiger Körper gesprochen haben. Ne? Auch dafür gab es keine Sprache oder keinen Diskurs. Und dieser Text hat sich seinen Weg gesucht. So. Darauf lief es schon hin, glaube ich, mein Schreiben. Also ist nachträglich natürlich immer auch so eine Privatmythologie, die man da baut. Aber meine Texte hatten immer sehr, sehr viel mit Körper zu tun und mit Gestik und Mimik und mit all dem Nichtsprachlichen, das aber doch eine Sprache ist. Und dieses aus dem Schatten der Geschichte der Mutter treten, ich fand das gar nicht leicht im Schreiben, weil man über diese Mutter, die so großartig ist, ja auch noch 3 andere Bücher hätte schreiben können. Ne? Und sie taucht ja auch auf und ist...
Ist das sehr laut? Sie will gerade einen Stuhl über den Steinboden gezerrt.
Okay. Also mich von der Mutter zu lösen und sie ein bisschen zur Seite zu stellen im Text, das geschah jetzt nicht ohne Schmerzen oder ein gewisses Bedauern. Und es war aber, glaube ich, richtig, sie tatsächlich lange Zeit nur als Telefonstimme im Text präsent zu haben und zu schauen, was ist denn aus diesem Körper der kindlichen Erzählerin, die wir aus den Lügen kennen, was ist denn aus diesem Körper geworden? Was ist denn aus diesem Menschen, aus diesem Mädchen geworden, das in diesem Familienuniversum aufgewachsen ist? Und ich glaube, und auch was ist mit der Mutter passiert, nachdem der Tyrann entmachtet oder der Patriarch verlassen wurde. Ne? Also was passiert sozusagen in den Trümmern dieser Familiengeschichte? Wie lebt es sich in diesen Trümmern? Das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Wort, aber ich sage es mal so dramatisch. Und wie sind Mutter und Tochter miteinander? Was entsteht da für eine Dynamik und was ist das für ein Dialog zweier Körper? Das war die Frage, mit der ich losgegangen bin. Und die sprechen gewaltig miteinander tatsächlich. Die haben sich viel zu sagen, diese beiden Körper, auch wenn sie auf den ersten Blick ganz verschieden sind und diese Leben ganz verschieden sind. Aber ich glaube, es gibt so vieles, was wir vorgelebt bekommen durch unsere Mütter, die unser Role Model sind, ganz, ganz lange. Also zum Beispiel eben, wie arbeite ich? Mache ich Pause? Mache ich niemals Pause? Die Mutter im Text macht niemals Pause. Und sie hat ja auch eine Autoimmunerkrankung, also auch durch jahrelangen Stress, Erschöpfung, Care-Arbeit und eben diesen Selbstwert, der so stark an Leistung gekoppelt ist. Also ich habe irgendwann mal für mich formuliert, nur wer leistet, wird geliebt. Was für ein grauenvoller Satz, ne? Aber beide weiblichen Figuren haben diesen Satz im Körper.
Es ist ja auch die Geschichte einer Heilung, also die Heilung der Mutter, die Heilung der Tochter. Fühlst du dich auch geheilt?
Heilung ist ein großes Wort und ich glaube, da ist mein Möglichkeitssinn am Werk. Also ich finde, in der Literatur geht es mir immer auch darum, neben dem Humor und dem es leicht nehmen und darüber lachen, ich brauche auch immer irgendwie ein utopisches Lasso, das ich auswerfen möchte. Ja, ich glaube, Genesung, Rekonvaleszenz, Linderung, das sind diese Wörter, mit denen umgeben sich diese Figuren im Text oder danach streben sie. Das ist so der Fluchtpunkt der Erzählung. Ich glaube, solange wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben, die so von Gewaltunterdrückung und Ungleichheit geprägt ist, kann es keine Heilung geben, aber wir können versuchen, einander die Hände zu reichen und es an entscheidenden Stellen besser zu machen und dieses Miteinander zu lernen. Um dieses Miteinander geht es ja auch in dem Text. Ne? Es entsteht ja so eine kleine Wahlfamilie, wenn man so möchte. Und damit das besser funktioniert, braucht es, glaube ich, immer wieder auch eine Innenschau. Also dieser Text ist ja so sehr stark nach innen gerichtet. Das muss sie machen in dem Moment, weil der Körper radikal nicht mehr funktioniert und sie suchen muss und sich fragen muss, wie hängt das denn zusammen? Mein Leben, die Symptome. Und kommt dann, glaube ich, am Ende schon als jemand heraus, der sich ein bisschen besser kennt. Und das ist eine ganz gute Sache, auch fürs Miteinander.
Bücherempfehlungen gehören ja auch zu diesem Podcast.
Ja.
Genau. Du hast ein Buch mitgebracht, ich habe auch ein Buch mitgebracht. Wir packen mal eben aus.
Okay. So.
Ich habe dieses hier mitgebracht.
Toll.
Von Volja Hapejeva. Mm. Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils.
Ah, habe ich schon so viel von gehört.
Kennst du sie? Mm-mm. Das ist eine belarussische Dichterin und Schriftstellerin. Ganz toll. Lebt schon seit einer Weile in Deutschland und Österreich und in der Schweiz. Sie musste aus Belarus eben fliehen. Ja, schreibt ganz tolle Lyrik und hat diesen Essay. Es ist ein Essay von ihr, der einen Preis bekommen hat den Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis für kritische Kurztexte. Und darin setzt sie sich eben auseinander mit der Sprache in Diktaturen, welchen Einfluss Diktaturen haben auf die eigene Sprache, auf das Dichten und wie man sie sich wieder zurückerobert quasi. Und ich finde das gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir ja leider gerade leben, eine wahnsinnig erhellende Lektüre. Und ich habe das einfach gerade neulich wiedergefunden. Beim Aufräumen sozusagen ist mir dieser Essay wieder in die Hand geraten und ich habe dann wieder mal so ein bisschen drin rumgeblättert. In diesem Band sind auch Gedichte von ihr abgedruckt. Sie geht eben entlang an der eigenen Geschichte. Und ja, was heißt es eigentlich aber, wenn man nun im Exil ist und überhaupt kein Zuhause mehr hat? Und da hangelt sie sich eben entlang und kommt dann zur Sprache in autoritären Systemen und was das eigentlich heißt und macht und warum sie auch deshalb die Sprache eigentlich gar nicht mehr ihr Zuhause nennen kann. Und dass dann die Poesie irgendwann ihr Zuhause wurde. Sie sagt irgendwann, mein Zuhause ist die Poesie. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Sprache ich schreibe. Mein Belarussisch hat einige Züge des Deutschen und natürlich stecken auch Fetzen des Belarussischen in meinem Deutsch. Aber ich mache mir nicht so viele Sorgen, dass ich ein Nomadenleben führe, denn das einzig Sichere ist die Ungewissheit. Ich weiß genau, dass ich morgen vielleicht das Land und die Sprache wechseln muss. Deshalb lerne ich nicht zu haben, sondern zu sein. Also ganz, ganz klug empfehle ich wirklich von ganzem Herzen Volja Hapejeva zu lesen. Auch ihre Gedichtbände sind ganz toll. Dieser Band ist im Verbrecherverlag erschienen, der ja in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.
Ja, das stimmt. Ein Jubiläum. Sehr, sehr schön. Ich lese die Bücher, die die beiden verlegen, unglaublich gerne. Ja, also Texte aus der Diktatur und die Frage nach der Sprache, ich finde, das wirft immer irgendwie auch ein spezielles Licht auf das, was wir Demokratie nennen und das macht so unglaublich demütig, finde ich. Und ja, also ich versuche mal den Anschluss durch das Haben und Sein zu meinem Text. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Unterwert, warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt. Emma Holten, ich spreche sie bestimmt falsch aus, eine dänische Autorin, die ich auch ein wenig kenne, hat das geschrieben und das international damit ziemlich präsent, weil sie, glaube ich, so einen totalen Nerv getroffen hat mit diesem Text. Sie schaut sich historisch an, wie ist es sozusagen zu dieser systematischen Abwertung oder Unsichtbarmachung, wie ist es dazu gekommen? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir, wie schreibt sie an einer Stelle, wir haben eigentlich keine politische Sprache für das, was die wirklich wertvollen Dinge im Leben betrifft. Also wie sollte man Leben, Lebendigkeit jemals in Zahlen übersetzen können? Das funktioniert kategorisch nicht. Und ihr Text ist ein Plädoyer dafür, sich diese Bereiche des Lebens zurückzuerobern und die nicht der Ökonomie zu überlassen. Ich habe zwei Zitate mitgebracht.
Ja, gerne.
Wir sind reicher und es geht uns schlechter, weil wir keine anerkannte politische Sprache dafür haben, was es ist, das Wert hervorbringt. Der einzige Maßstab sind Preise. Und dann heißt es zwei Seiten später, wir werden nicht zu zahlen, weil wir wie Zahlen behandelt werden. Wir werden nur unglücklich.
Ja, wow. Bringt gleich was zum Klingen in mir. Und hätte ich große Lust, auf jeden Fall mehr zu hören oder selber weiterzulesen. Passt ja auch ganz gut zu dem, was wir heute besprochen haben.
Absolut. Und ihr Ausgangspunkt, den macht sie transparent. Sie sagt, der Impuls, diesen Text zu schreiben, war ihre chronische Erkrankung. Mit der ist sie wieder einmal im Krankenhaus gelandet und war eben abhängig von sehr, sehr vielen Menschen, die sich um sie gekümmert haben. Auch ihr Feminismus ist das Produkt einer Verzweiflung, weil sie immer nach Strukturen und größeren Zusammenhängen sucht, um sich selbst in aller Komplexität irgendwie einordnen zu können und zu sehen, das ist nicht man selbst. Das sind immer größere Strukturen, in denen man steckt und nur zusammen, indem man sie benennt, kann man sie verändern.
Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch hier irgendwo steht in der Staatsbibliothek, in einem dieser Regale. Es sind vielleicht sogar beide Bücher zu finden. Du hast gesagt, du könntest hier in der Stabi, wo wir jetzt sitzen, nicht deine Romane schreiben. Wo schreibst du denn?
Ich schreibe meine Romane abwechselnd im Bett, am Schreibtisch, im Zug und im Café. Ich glaube, das sind die vier Orte. Ja.
Also du brauchst gar nicht so einen festen Platz oder so ein festes Ritual, sondern du brauchst vielleicht sogar den Wechsel.
Das ist eine interessante These. Ich werde sie überprüfen. Was ich schon brauche, ich brauche mein Zeitfenster. Also ich habe durch einen Freund und Kollegen, David Wagner, der sagte irgendwann, ach, du musst doch nicht den ganzen Tag schreiben. Das geht doch gar nicht. Du musst die goldenen Stunden fangen. Du musst wissen, wann, ne, sozusagen, wann du am besten auf dem Papier bist. Und das sind bei mir die ersten Stunden des Tages. Also immer nur drei, die ich voll konzentriert schreibe. Und dann gibt es auch keine E-Mails, keine Kommunikation. Es gibt nichts. Es gibt diese drei Stunden. Es ist ein heiliges Fenster. Und wenn ich es schaffe, die abzuschöpfen vom Tag, dann ist das sehr produktiv. Meistens zwischen 7 und 10. 8 bis 11, 9 bis 12, so, also in diesem Zeitfenster. Am Morgen bin ich am produktivsten, ja.
Ja, wenn ich so überlege, bin ich das eigentlich auch. Also morgens richtig früh aufstehen, am liebsten dann, wenn man weiß, okay, jetzt kann mich noch keiner anrufen, kein anderer ist jetzt schon aktiv, ich habe noch so Ruhe.
Genau, die Welt schläft noch ein bisschen oder ist noch nicht so auf laut gestellt und Nachrichten darf man überhaupt auf gar keinen Fall schauen, bevor man anfängt zu schreiben, also ich nicht, sonst kann ich keine Silbe mehr formulieren. Ja, dieses Zeitfenster, das versuche ich zu erhaschen.
Es gibt ja eine nette Spielerei, nenne ich es mal, in deinem Roman. Denn Ela wird zur Schriftstellerin und ihr allererster Roman ist der Roman, den auch du als ersten geschrieben hast. Und dieser Roman wird jetzt in der Realität sogar nochmal neu aufgelegt. Wie kam es denn dazu? War das so eine Idee dann deines Verlages oder deine Idee?
Also letztendlich war es die Idee meiner Agentin Julia Eichhorn, doch diesen Roman dann auch konkret zu benennen. Also im Manuskript war das von Anfang an so angelegt, dass Ela eben aus dem wissenschaftlichen Schreiben Stück für Stück und ganz allmählich und vorsichtig tastend ins Literarische wechselt. Und dieser Stoff, den sie da auf dem Tisch hat, das ist tatsächlich diese historische Figur, George Psalmanazar. Und dann sagte meine Agentin, ja, aber dann lass uns das doch, also wolltest das doch sowieso gern nochmal als Taschenbuch rausbringen und dann lass es uns doch so benennen. So, und dann ist das ein Full Circle Moment, wie der Verlag dann schrieb.
Aber der heißt jetzt anders, ne? Tatsächlich, wie er jetzt rausgebracht wird.
Richtig, ich glaube, weil alle immer so über den Namen gestolpert sind, Psalmanazar, das war ein Grund, das ein bisschen leichter zu machen.
Der falsche Japaner.
Ja, Ela wird ja auch zur falschen Japanerin im Text. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber sie vielleicht eher nicht.
Ein bisschen Spannung muss noch bleiben.
Genau.
Ja, vielen Dank, Daniela, für dieses Gespräch und für deine Zeit.
Danke dir.
Nadine war das mit Daniela Dröscher in der Berliner Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Ein Ort, wir haben es eben gehört, an dem es gar nicht so ruhig zugeht, wie man immer denkt, zumindest wenn man wie ihr im Foyer sitzt. Mhm. Und das ist ein Ort, der für Daniela Dröscher wichtig war, für ihren neuen Roman Junge Frau mit Katze, weil sie selbst da eben lange gearbeitet hat als Studentin und deswegen habt ihr euch für Orte und Worte auch dort getroffen. Aber sie schreibt dort nicht mehr und sie arbeitet auch dort nicht mehr, hat sie erzählt. Aber sag mal, was mir eben noch aufgefallen ist, Nadine, ihr habt gar nicht über Sir Wilson gesprochen, die Katze, oder? Gibt's die eigentlich noch?
Naja, genau diese eine eher nicht, aber es gibt Katzen in Danielas Leben. Sie hat mir erzählt, sie hat in ihrem Leben höchstens mal 2 Jahre ohne Katze verbracht. Das passte ganz gut, dass wir beide diese Leidenschaft für Katzen teilen, denn während des Gesprächs ist mir das aufgefallen, es haben sich doch ein paar Haare meiner eigenen Miezen auf den Mikrofonplopschutz gelegt, was mir dann etwas unangenehm war. Aber Daniela hat das nicht gestört als Katzenbesitzerin. Und ja, wir beide sind der Meinung, frei nach Loriot, ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos.
Oh, da kann ich ja total mitschwingen, auch wenn ich leider immer noch keine Katze habe, aber da will ich auf jeden Fall
kann ja noch kommen.
Auf jeden Fall gut, ja, hoffentlich, dass niemand von euch allergisch ist gegen Katzenhaare, sonst wäre das wahrscheinlich ein verschnieftes Interview geworden. Junge Frau mit Katze, so heißt Daniela Dröschers neuer Roman. Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Ja, Katzenfans natürlich. Nee, Spaß beiseite. Also das Buch ist für alle, finde ich, die selbst schon mal so viel gearbeitet haben, dass sie das Essen darüber vergessen haben oder vor lauter Stress das Gefühl hatten, ja, wie nach einer Karussellfahrt die Orientierung nicht mehr wiederzufinden. Denn es geht in diesem Roman ganz viel um diesen Druck, diesen Leistungsdruck, der auch ein gesellschaftliches Problem ist. Aber ganz oft kommt dieser Druck vor allem von uns selbst. Und eine zentrale Stelle aus dem Buch, finde ich, die lautet, ich zitiere mal, aus irgendeinem Grund musste ich an die Formulierung der Kardiologin denken. Haben Sie jemanden verloren? Mit einem Mal lichtete sich der Nebel in meinem Kopf und hervor trat ein Gedanke, ein klarer, einfacher Gedanke. Ich kannte die Antwort auf die Frage. Mich selbst. Ich hatte mich selbst verloren. Also dieser Roman ist die Geschichte einer Heilung und auch Selbstrettung, auch durch das Schreiben. Ja, und deshalb ist das Buch auch für diejenigen etwas, die Spaß haben an autofiktionaler Literatur, an diesem Spiel mit Autobiografie und Fiktion, wo man sich seine eigene Geschichte auch durch das Schreiben neu erzählen und wieder erobern kann. Junge Frau mit Katze erzählt eben nicht zuletzt vom Werden einer Schriftstellerin und vom Schreiben selbst.
Junge Frau mit Katze von Daniela Dröscher, unter anderem auch ein Künstlerroman. Der Roman hat 315 Seiten und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und alle Infos zu den Büchern dieser Folge gibt's wie immer in den Shownotes und natürlich auch im Internet bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Uns gibt's immer donnerstags neu, Orte und Worte, zu finden in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.